Ich glaube, die Zeiten haben sich verändert. Mucks ist nicht gleich geblieben, da ist er ähnlich militant wie schon im ersten, aber ich glaube, die Zeiten sind politischer geworden und ich glaube, ein erster Teil von damals würde heute wahrscheinlich nolens volens reaktionär rüberkommen. Von daher, glaube ich, sind die Zeiten adäquat, dass man nun nach oben tritt, so wie Mucks das sagt.
Ja, immerhin hat Mucks ja 20 Jahre seines Lebens im Koma gelegen und ist jetzt überrascht von der politischen Situation. Der Film startet mit dem Hinweis, dass es eine Satire ist. Ist das jetzt eine Absicherung oder hatten Sie Angst, dass das Publikum das sonst falsch verstehen könnte?
Also ich bin dankbar für die Frage, weil ich erlebe es auch so, wenn ich mich da irgendwie absichern wollen würde, dass die Zuschauer es verstehen, dann fände ich das nur Unverschämtheit und eine Herabstufung der Intelligenz der Zuschauer. Jeder Zuschauer versteht das. Das hat eigentlich mehr juristische Gründe. Der Produzent hatte Sorgen, weil wir einige Bildrechte nicht haben. Wenn wir zum Schluss die Politiker kritisieren, dann haben wir diese Bildrechte nicht. Und da hatte er von juristischer Seite sozusagen die Empfehlung bekommen, dass im besten Falle wir doch diese Satirewarnung voranstellen, damit wir dann juristisch bessere Karten hätten, wenn uns jemand verklagt. Verstehen tut das jeder.
Gedreht wurde in Elster-Strebnitz in Sachsen. Den Ort gibt es ja wirklich.
Ja, nein, aber wir haben im Fiktivort Elster-Strebnitz an der Mulde gedreht. Das gibt es nicht. Das ist eine Zusammensetzung, den gibt es sozusagen nicht. Wir haben in Schwan gedreht, in Mecklenburg-Vorpommern, und haben einen Fantasieort uns überlegt und der heißt Elster-Strebnitz an der Mulde.
Aber es gibt ein Elster-Strebnitz in Sachsen mit 1200 Einwohnern oder so.
Genau, aber da fließt auch nicht die Mulde lang. Die Mulde gibt's auch, aber wie gesagt, wir haben da was zusammengetan, was sozusagen nicht zusammengehört.
An einer Stelle sagen Sie, der Osten braucht Hoffnung. Was meinen Sie damit?
Ich glaube, wir alle brauchen Hoffnung. Geht natürlich weit über den Osten hinaus. Nur Mucks ist der Meinung, wir müssen erstmal dahin gehen, sozusagen, wo die Menschen besonders betroffen sind. Das kann aber genauso gut in Gelsenkirchen passieren. Also ich bin ein großer Fan davon, dass wir uns nicht so auseinanderdividieren lassen. Dieser Film geht nicht primär um Ostdeutsche, der betrifft uns alle. Es ist nur, irgendwo muss er ja anfangen und deswegen ist er dahin gegangen.
Dann noch ein anderes Zitat aus dem Film oder aus irgendeinem Interview habe ich gelesen. Humor ist nicht das Dümmste, was du machen kannst. Manchmal ist einem aber doch eher zum Weinen zumute, oder?
Also ich denke, Humor ist ein scharfes Schwert, wenn man Machtstrukturen angreifen will. Das ist, glaube ich, da kommt Humor ins Spiel und wird wichtig, glaube ich. Deswegen habe ich auch Mucks sozusagen zum Leben wieder erweckt, weil ich glaube, dass wenn man dieser Zeit, die ernst genug ist, da kann man auch drüber weinen, meine ich mal, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung, dass man dann dieser Zeit sozusagen mit einem Psychopathen den Spiegel vorhält, ist unterhaltsamer, aber ja, der Film hat auch sehr ernste und traurige Momente, ja.
Aber ich kann das nachvollziehen, warum Sie das humorvoll verarbeitet haben. Die Szenen, wo Sie zum Beispiel die Reichen aus dem schicken Restaurant rausschmeißen oder im Zug, wenn alles überfüllt ist und die erste Klasse ist leer, haben Sie das mal oder können Sie sich vorstellen, das mal in der Realität auszuprobieren, einfach die erste Klasse zu besetzen?
Also sag so, ich bin nicht bewaffnet im normalen Leben. Also würde ich das so nicht ausprobieren und das ist natürlich die Überspitzung im Film. Mhm. Aber selbstverständlich habe ich mich schon in die ersten Klassen gesetzt, wenn es irgendwie voll war in der zweiten. Das würde ich auch jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht sogar, ob das nicht auch toleriert wird teilweise, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall finde ich, dann wird es schwierig sozusagen. Wenn alles rappelvoll ist und die Leute müssen stehen, dann sehe ich den Grund nicht, warum man dann nicht auch in die erste Klasse geht.
Also ich habe mir das vorgenommen, ich fahre relativ häufig mit dem Zug, seitdem ich mein Deutschlandticket habe. Und oft sind die rappelvoll. Und dann werde ich die erste Klasse aufsuchen. Und dann berufe ich mich auf Herrn Stahlberg.
Unbedingt. Und dann schauen wir mal, was passiert.
Gab es ein Drehbuch? Hatten Sie ausformulierte Dialoge oder ist vieles eher improvisiert?
Ich freue mich über die Frage, weil genauso soll es wirken. 80% würde ich sagen, ist Drehbuch. Aber dadurch, dass wir mit Laien gedreht haben, die lange gecastet wurden, wir haben sehr viel Mühe gegeben, also wir haben über ein Jahr lang die ganzen Leute, das sind ja viele, gecastet. Bei Laien würde ich sagen, macht es keinen großen Sinn, einen wirklich zu lernenden Text vorzugeben. Haben wir teilweise gemacht, aber die waren dann natürlich frei, den so zu formulieren, wie ihnen sozusagen die Schnauze gewachsen ist. Ein Profischauspieler braucht das nicht, der kann das dann so spielen, aber im Prinzip waren 80% Drehbuch.
Man hat auch das Gefühl, dass die Laiendarsteller unglaublich viel Spaß hatten dabei.
Absolut. Also ich glaube, dadurch, dass sie dann auch irgendwo sich gewertschätzt fühlen, weil man sie gecastet hat, weil man sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, weil wir sie auch Schauspieler nennen, nicht jetzt Komparsen oder so, ne, ist es eine andere Art zu arbeiten, als wenn man halt sagt, komm mal hierher, setz dich dahin, mach mal das und dann funktioniert es trotzdem irgendwie nicht gut. Also deswegen haben wir uns da schon sehr viel Mühe gegeben. Also ich bin sehr stolz auf das Casting und diese Leute, absolut.
Wie haben Sie den Film finanziert?
Also ich bin nicht der Produzent, das ist der Martin Lewald, der auch schon den ersten Teil produziert hat von der Chivago-Film. Ach, das ist natürlich ein langer Ritt für einen Produzenten, denn solche kleinen Filme zu machen, die ambivalent sind, gerade in den heutigen Zeiten, ist enorm schwierig finanziell. Und da hat er sich ganz schön strecken müssen, aber am Ende des Tages hat er es hinbekommen.
Also jetzt nicht mit Crowdfunding oder so?
Darüber hatten wir mal nachgedacht, aber das haben wir dann am Ende des Tages nicht umgesetzt. Das ist nämlich auch wieder viel Aufwand und dann weiß man auch nie genau, was bleibt dann wirklich hängen und so weiter. Nein, das war wirklich jetzt originär von Martin Lewald. Der Film hat 570.000 Euro gekostet. Das wirkt viel Geld für einen Normalsterblichen, aber für einen Film ist es ein Witz, weil der kostet, wenn man ihn jetzt wirklich die Leute bezahlt hätte, kommen wir in die 3 Millionen, 4 Millionen rein.
Sie haben den Film, wie ich gelesen habe, auch schon mal im Ostdeutschland gezeigt. Wie ist denn der da angekommen?
Wir haben Cinema Paradiso gemacht. Das ist so eine Art kleine Reise gewesen. Das war aber nicht nur auf Ostdeutschland beschränkt. Das war generell jetzt in Orte zu gehen, wo Leute gar nicht mehr Zugang haben zu Kinos und mit denen in Kontakt zu kommen, was sie davon halten. Und das war eigentlich eher berührend, weil natürlich wendet sich der Film auch an die großen Städte, Köln, München und Berlin und die Studenten und die Intellektuellen und die Akademiker. Aber jetzt waren halt da Leute, die betroffen waren. Und da kam jemand und hat gesagt, Herr Starbeck, ich weiß nicht, ob ich Ihren Film verstanden habe, aber ich glaube, jeder sollte ihn gesehen haben. Und das hat mich sehr gerührt, weil ich irgendwie denke, ja, ich glaube, da ist was dran. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Wir haben das umsonst gemacht für diese Leute. Einfach, weil wir sehen wollten, wie alle reagieren sozusagen. Weil ich glaube, der Neoliberalismus oder diese Ungleichverteilung, die wir haben in Deutschland, die betrifft uns alle. Und der Film soll unterhalten, Gott bewahre, aber der Kern ist ernst.
Wie würde Jan-Henrik Stahlberg den Begriff Neoliberalismus erklären?
Der Neoliberalismus ist zunächst mal Sozialabbau. Er bedeutet, wie das Trickle-Down-Motto ist, wir gießen oben, die Oberen, die kriegen das Geld, die haben es verdient. Wer oben ist, der schwimmt oben, der hat es aber auch verdient. Und wer unten ist, der hat es auch verdient. Und jetzt gießen wir die oben und schauen mal, was runtergeht zu den anderen. Und das ist auch das beste Wirtschaftssystem. Wir können nichts machen. Der Neoliberalismus würde sagen, der Markt regelt alles. Der ist aber so kompliziert, dass ihn keiner durchschauen kann. Deswegen lasst uns mal machen, zieht euch zurück in euer Privatleben. Das Politische wird sozusagen ausgeklammert, als gäbe es halt Alternativlosigkeit, keine anderen Möglichkeiten mehr. Deswegen, das, glaube ich, perfide am Neoliberalismus ist, dass er sich selber nie als Ideologie zu erkennen geben würde, sondern sagen würde, wir sind wirklich nur vernünftig. Wir sind die neue Mitte. Wir sind bürgerlich, wir sind vernünftig, wir wollen nur euer Bestes, aber es geht leider nicht anders. Ihr müsst den Gürtel enger schnallen. Und dann merkt man nach 20 Jahren, aber entschuldigt, die Gewinne sind explodiert. Und sagen, ja gut, aber wir sind ja trotzdem, das ist schwierig, wir können die jetzt nicht besteuern. Vermögensteuer, ganz schwierig. 70% der Deutschen sind für eine Vermögensteuer, können wir leider nicht durchsetzen, weil dann ja die Reichen das Land verlassen würden und so weiter. Und ich glaube, das wissen wir alles, diese Leier. Tragischerweise ist jetzt Merz Bundeskanzler geworden, der ja war nicht Pförtner bei BlackRock, soweit ich weiß. Von daher, glaube ich, haben wir 4 harte Jahre vor uns. Im besten Falle aber führt es dazu, dass nach diesen Jahren die Zivilgesellschaften sich formieren und solidarisch werden und sagen, nee, so geht es nicht weiter, wir müssen selber uns wieder um Politik kümmern.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Bevölkerung so ein bisschen politikmüde geworden ist? Oder gibt es da noch Widerstand und Aktionismus?
Ich glaube, wir sind alle sehr besorgt. Und das kriege ich irgendwie mit, egal wem ich spreche oder auch wer aus diesem Film kommt, ne, das kriegt man mit. Ich glaube, was wir Linken machen sollten, um auch der AfD das Wasser abzugraben, ist selber eine Alternative zu belegen, die sozusagen wirklich sich wieder um das originär Linke kümmert. Und das ist, wie können wir gucken, dass wir von unserer Arbeit leben können, dass wir nicht zu viel arbeiten und auf der anderen Seite Gewinne nicht so dermaßen explodieren, dass die gesamte Gesellschaft zusammenkracht. Denn diese Gewinne können wir uns nicht leisten.